Für mich sind die alle von der Liste von Unternehmerinnen und Investorinnen runtergerutscht in Influencer.
Hier ist euer gesinnungsjournalistisch geprüftes Audioangebot der deutschen Startup-Szene. Ich habe mir gerade die Themenauswahl vom Bundeswirtschaftsministerium aus der Invalidenstraße abgeholt. Leider gibt es gerade kein IPO in Deutschland, welches wir wohlwollend bejubeln könnten.
Auch nichts Kleines? Das können wir vielleicht über irgendein kleines IPO sprechen?
Auch kein kleines, was wir Pflicht covern müssen. Deswegen wurde uns vom Chefzensor nahegelegt, was am nächsten drankommt, ist der 9-Milliarden-Spec von Bullish.com. Den können wir oberflächlich verhandeln. Das würde Peter Altmaier gefallen. Da ist immerhin der deutsche Christian Angermeier beteiligt als Shareholder und Senior Advisor. Und im Rahmen des Zukunftsprogramms in Optimismus steckt auch Muss, möchten wir daher uneingeschränkt zu dem Erwerb des Specs auffordern.
Bitte den Disclaimer jetzt einspielen?
Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Man sollte aufgrund des Gehörten keine Kauf- und Verkaufsentscheidung zu Aktien und anderen Wertpapieren treffen. Wir können die Risikodisposition der Hörer nicht einschätzen. Es besteht zudem immer das Risiko eines Totalverlusts. Ihr solltet immer euren eigenen Mieterschein und selbstständigen Schein treffen. Solltet ihr aufgrund der Informationen im Podcast handeln, handelt ihr stets auf eigenes Risiko und wir können unmöglich für etwaige Verluste haften. die Kryptobörse Bullish.com ist zwar also weder für die breite Öffentlichkeit live bisher, noch macht das Unternehmen irgendwelche nennenswerte Umsätze. Ach nee, der Satz wurde gestrichen schon vom Zern. Stattdessen mit 9 Milliarden wäre Bullish nicht mal mit einem Fünftel der Bewertung von Coinbase bewertet. Also das heißt, da winkt eine Verfünffachung, wenn man da optimistisch genug rangeht. Der deutsche Anleger kann hier also Profit aus dem Pessimismus der Sparbuchbürger und Hasenfüße schlagen und eine Verfünffachung scheint, wenn nicht sicher, dann noch wenigstens sehr wahrscheinlich. Und mögliche Kursverluste sind durch Milliarden an Kryptoassets abgesichert, die der Shareholder Block One Group über ein ICO eingesammelt hat, die Bußgeldverfahren mit der überkritischen US-Regulierungsbehörde SEC als auch der Class Action Suit von Anlegern konnten längst gegen Zahlung von nicht mal 50 Millionen US-Dollar beigelegt werden. Also da gibt's auch nichts mehr zu befürchten. Herzlichst bis morgen im Grill. Jens kommt auch, ihr Peter. Ach so, nee, es gehört auch nicht dazu.
Moment, das war der komische, witzige Pip gerade, oder was?
Ja, genau, was war das? Natürlich nicht ernst gemeint. Wir erklären gleich noch, wie wir darauf kommen. Weiterhin Vorsicht walten lassen beim Aktienkaufen und das war auch nur ein zufälliges Beispiel natürlich mit der Bullish.com, mit dem Spec. Ja, hast du Überraschungsfragen, ja,
erstmal,
in die lustige Dienstagsepisode einzuleiten?
Herzlich willkommen zur Doppelgänger-Podcast Folge 57. Pip, kleine, nicht wirklich relevante, einfach aus der Luft gegriffene Frage. Was ist überhaupt der Unterschied zwischen Journalismus und PR?
Auf unserem Aufkleber, da haben wir ich verwechsel den Namen, von George Orwell haben wir den geklaut, ne, den Spruch.
Richtig.
Dass Journalismus ist, wenn das mindestens eine Partei nicht hören möchte, was geschrieben wird, und alles andere ist Public Relations.
Und was bedeutet das?
Wer noch Aufkleber braucht, kann Philipp Glückler schreiben, der kümmert sich gerne darum.
Natürlich. Und was bedeutet das für uns? Sind wir jetzt RPR oder würdest du das schon journalistisch nennen?
Das ist eine schwere Frage tatsächlich. Also PR sind wir sicher nicht, glaube ich. Ich glaube aber, es gibt viel zu viel PR, gerade sozusagen in der Startup-Szene und Podcast-Welt um Startups und Technologie. So 100% Journalismus, ich weiß nicht, ob wir uns da so festlegen sollten. Das könnte irgendwann mal gegen uns spielen. Ich glaube, wir haben journalistische Aspekte in unserem Content- und Unterhaltungsangebot.
Und PR
das erlaubt uns später noch zu sagen, dass es Journalismus wäre, falls wir das mal brauchen.
Sehr gut. Und PR wäre eher, wenn wir dann irgendwelche Gäste die ganze Zeit interviewen würden und die uns deren Geschichte erzählen.
Ja, wenn man möglichst wenige Fragen stellt, sondern so die Leute mehr oder weniger frei reden lässt.
Ich wollte Sonntag eine Social Media freie Zeit genießen und zack hast du das Internet kaputt gemacht.
Das ist ein bisschen übertrieben.
Gratulation zum Werbetexter-Job bei Sixt. Wie kamst du auf die Idee?
Ja, Jung von Matt kann einpacken. Beziehungsweise ich würde wenn dann ja viel lieber zu Dojo natürlich. Aber wie ich auf die Idee kam, irgendjemand hat auf Twitter gefragt, ob das okay wäre, was Sixt mit Annalena Baerbock macht. Und ich meinte relativ klar ja. weil da entsteht für mich nicht der Eindruck, dass es parteiisch ist, sondern da haben bisher alle Politikerei um was abbekommen. Deswegen, ich finde es ja, vom Timing und mit wem man sich dann auf eine Seite schlägt, das muss man sich halt überlegen, ob man das gut findet. Aber ich finde das zulässig, das zu machen. Und dann hat mein Freund Frank das auch geteilt. Und dann dachte ich, wenn der sowas lustig findet, dann kann man ihm sowas doch auch mal widmen. Das ist doch bestimmt eine hohe Ehre. Und dann, weil ich, wie du weißt, bei Photoshop komplett unbegabt bin, habe ich das tatsächlich in PowerPoint gebaut. Und das ging schneller, als ich gedacht hatte.
Nicht schlecht. Ich glaube, in München überlegt man sich, also weiß man selber nicht, ob man das irgendwie jetzt von der Agentur zugekauft hat, ob man es selbst gemacht hat oder ob das irgendwie entstanden ist.
Also ich mache noch zwei große Fehler. Das erste ist, dass ich es nicht unter erst später unter Doppelgänger gepostet hat. Sagen wir könnten damit tatsächlich Reichweite generieren. Und das andere ist, dass ich immer vergesse, ein Wasserzeichen in das Bild zu machen. Mir schicken das immer Leute, dann meinen, ob ich das schon gesehen hätte. Und ich sage, nee, ja, das habe ich gemacht. Vielleicht sollte man da so eine Art Wasserzeichen reinmachen, damit der Urheber klarer wird.
Hast du Sonntag Fußball geguckt?
Ich habe die reguläre Spielzeit geschaut.
Ich habe es tatsächlich nicht geguckt. Ich habe von Andreas Lehr auf Twitter ein Retweet gesehen von dem Video, wie so ein paar Fans sich ein bisschen daneben benommen haben. Und das hat mir eigentlich den Spaß verdorben. Dann habe ich aus Protest es nicht geschaut. Denn
dazu brauchst du jetzt dieses Spiel, um das zu verstehen?
Nein, aber ich finde das schon, also es ist ja immer wieder das Gleiche. Also es wird immer wieder argumentiert, dass es mit Fußball überhaupt nichts zu tun hat oder sowas, aber scheinbar scheint es immer bei jedem Spiel oder bei allen großen Spielen tatsächlich irgendwie die gleichen Bilder zu gehen.
Ja, und du bezahlst es vor allem mit deinen Steuergeldern in der Regel. Also in Wembley jetzt nicht, aber wenn es in Deutschland passiert, zahlst du es mit deinen Steuergeldern, dass die Polizeieinsätze und so weiter. Oder im schlimmeren Fall fährst du mit den Leuten im gleichen Zug nach Hause, was in der Regel auch nicht vergnügungssteuerpflichtig ist. Ich habe zwei, also und viel unwürdiger war, was nach dem Spiel passiert ist auch. Also der eine Höhepunkt war, ist, dass die in Anführungsstrichen Fans geschafft haben, dass das N-Wort als Hashtag auf Twitter getrendet ist. Woraufhin Twitter das überschrieben hat mit Say No to Racism, was ich glaube eine gute Antwort darauf ist. Wenn man das anders nicht also meiner Meinung nach kann man so Leute auch einfach von der Plattform schmeißen, aber genau. Und das wiederum hat die begabte Fangemeinde dann versucht zu konterkarieren, indem man versucht hat, Say Yes to Racism trennen zu lassen. Was natürlich eine große Glanzleistung für den Sport und die Fankultur ist.
Kann man dann noch Werbung machen mit Fußball?
Also für die, denen der Hintergrund fehlt, haben die Person of Color Spieler der englischen Nationalmannschaft die Elfmeter verschossen und das hat sozusagen ihnen die Niedertracht der Fangemeinde eingebracht. Bitte, was hast du gefragt?
Ob man dann als Marke überhaupt noch Werbung schalten kann bei so Veranstaltungen?
Ich finde das kein gutes Umfeld für eine Marke, ehrlich gesagt. Da gibt's bessere Möglichkeiten, also irgendwie aber positiv.
Eigentlich müsste man doch alle bestrafen, also von Spieler
die,
bis
Vereine. Die Frage, deine Marke im Stadion haben willst, wo Leute Affenlaute machen, wenn farbige Spieler auf dem Spielfeld ist. So. Finde ich kein geiles Werbeumfeld. Gehört sich ja nicht. Entschuldigung, wer hat dich wieder unterbrochen?
Was wolltest du sagen? Alles gut, ich sehe es genauso. Aber irgendwie, also es scheint ja keine Konsequenzen zu geben. Ein Großteil der Leute, die Werbebudgets rausgeben, scheinen ja Fußball immer noch für super zu finden und gehen gerne auf die Spiele. Auch große Podcaster fliegen aus Amerika nach England, um das Finale zu sehen. Ja.
Das war's an. Hier der CMO von Scientology, Tom Cruise, saß neben Beckham im Publikum und bei Kate Moss. Das fand ich noch das Spannendste. Auch sehr empfehlenswert, die Scientology-Doku auf Netflix übrigens. Kann ich. Oh Gott, nicht. Und die andere spannende Statistik, die ich gefunden habe, ist, 2014 hat die University of Lancaster untersucht, was mit häuslicher Gewalt passiert nach England-Spielen. Und generell, selbst wenn das Team gewinnt, steigt die Meldung von häuslicher Gewalt um 26%. Und wenn das Team verliert, sogar um 38%.
Also
dann mehr Übergriffe in Haushalten gemeldet.
Also egal ob man gewinnt oder verliert. Das heißt, also Fußball macht einfach aggressiv oder Fußball plus Alkohol.
Ja,
so
kriegst du ja Bock, deine Frau zu verprügeln dann. Und sie haben auch untersucht, dass natürlich Alkohol eine große Rolle dabei spielt. Da müsste ich fast mal nachlesen, ob sie es auch getrennt untersucht haben, sozusagen, ob es nur der Alkohol ist oder ob man es, dann hätte man das mit dem Fußball nicht erwähnt, glaube ich, sondern es ist auch getrennt sozusagen signifikant.
Ja, genug Fußballthemen für dieses Jahr im Doppelgänger-Podcast. Was ist mit Space? Vor Jeff ist Branson schön, hat einen kleinen Flug gemacht. Ich habe so ein, zwei Bilder gesehen, Videos, es sah jetzt eher so aus, als ob der irgendwie schnell mit dem Flugzeug irgendwo hinfliegt.
Ja, das ist ja die Frage, ne? Also wo der Weltraum anfängt. Was hat der, 77.000 Fuß? Oder ich glaube 77.000 Fuß. 30.000 ist Reiseflug? Ich glaube 77.000 Fuß war es. Und es gibt Leute, die sagen, bei 100.000 fängt erst der Weltraum an oder so. Da ist man sich noch nicht so sicher. Genau. Ja, aber der hat, also herzlichen Glückwunsch, ist ja toll. Was lustig ist, ist, dass Space, was ja glaube ich von Chamath gespeckt wurde, hat am Tag darauf erstmal versucht, Aktien im Wert von 500 Millionen US-Dollar zu platzieren, also eine Kapitalerhöhung zu machen und in den Markt Aktien zu verkaufen. Nachdem die Aktie erst, glaube ich, 8-9% hochging nach dem erfolgreichen Erstflug, soweit ich verstehe, ist sie dann 17-18% gefallen, zu Recht. Also insofern wirkt das jetzt im Nachhinein eher wie sozusagen eine große Kapitalmarkt-PR-Stunt-Nummer, wo man dann versucht hat, schnell die Kassen von Virgin Galactic wieder zu füllen im Anschluss an das breite Coverage und den kurzfristig gestiegenen Kurs.
Und ich habe noch ein Foto gesehen, Elon Musk hat sich vorher mit Richard Branson abfotografieren lassen, also die scheinen auch Best Friends zu sein. Musk muss da jetzt irgendwann nachziehen.
Der hat ein Ticket angeblich schon gekauft, bei Virgin Galactic auch. Genau, und der muss auch selber. Das ist übrigens spannend, ne? Also zu Virgin Galactic. Das kostet ja so 200.000 Dollar, glaube ich, ne? So ein Ticket, war das so?
Ich weiß nicht, nur mit Jeff fliegen kostet 28 Millionen.
Ja, warum das eigentlich? Ja, weil ich glaube, das Space Travel soll nur 200.000. Und jetzt musst du mal überlegen, wie oft können die es am Tag denn machen? Also, sagen wir, du machst das mit 10 Leuten gleichzeitig und einmal am Tag, falls das geht, das weiß ich nicht, machst du es vielleicht einmal am Tag. Dann hast du 2 Millionen Umsatz mal 350 Tage sind, sagen wir Umsatz, 350, sind 700 Millionen. Oder hast du ja auch noch entsprechende Kosten. Und warum ist Virgin Galactic ja 10 Milliarden wert? Das ist auch die Frage. Wie oft müssen die eigentlich, und also, ich weiß nicht, fliegen die schon mit Elektro eigentlich? Oder ist das, oder Kernfusion? Oder was ist da drin in dem Ding? Wahrscheinlich ist nicht so umweltfreundlich auch. Und die Frage ist, wie oft muss man denn fliegen, damit das irgendwie die Bewertung rechtfertigt? Ja, und
wie viel musst du zahlen, damit du das CO2-neutral machst?
Und musst du die 5-mal am Tag starten dann? Ja. Weiß nicht, ob das so schlau ist. Apropos CO2-neutrales Fliegen. Die EU-Kommission hat, da wird ja eine neue Kerosinsteuer diskutiert. Und rate mal, welche zwei Sachen man ausgenommen hat. Also so Verkehrsflüge für Touristen und so, da wird die Steuer erhöht. Wo wird sie nicht erhöht? Oder was sind die Ausnahmen?
Private Flugzeuge und vielleicht Lieferungen.
Cargo, genau.
Echt? Also Cargo wirklich? Das sind doch die lautesten Flugzeuge.
Ja, die ältesten vor allen Dingen. Das sind ja so umgebaute 767s in der Regel. Und die sind nur, weil Sprit so günstig ist, noch effizient. Das macht man, weil sonst die EU-Flotten einen strategischen Nachteil hätten oder einen Wettbewerbsnachteil hätten und dann würden Ausländer günstiger fliegen als die EU-Anbieter, sozusagen um die Wirtschaft zu schützen, sagt man wieder, wir machen lieber nichts und wenn alle nichts machen, dann passiert auch nichts. Und aber dass Privatjets ausgenommen sind, weil das nämlich auch ein gewerblicher, sagen wir, wenn man davon ausgeht, dass das gewerbliche Flüge sind und ist die Frage jetzt, warum das deswegen dann ausgenommen werden muss. Wie auch immer, auf jeden Fall, wenn du in deiner Gulfstream G650 rumfliegst, musst du nicht mehr Kerosin zahlen, obwohl du irgendwie 15, 20 mal höheren Verbrauch pro Kopf hast. Aber der Mallorca-Tourist, der darf die Kerosin-Tax in Zukunft zahlen.
Falls jemand zufällig eine Wohnung in Berlin frei hat und die vermieten möchte, schreibt uns bitte eine E-Mail an podcast@doppelgänger.io. Wir suchen für ein Community-Mitglied eine Wohnung in Mitte oder Prenzlberg.
Ja, Friedrichshain geht auch noch. Also, ganz so eng, also im Westen, also nicht nach irgendwo Dahlem schicken oder Charlottenburg, aber im Berliner Osten, Norden,
ja, zentral. Irgendwas Kleines, mit der man seine Karriere in Berlin...
Genau, das ist nicht so groß, das reicht klein. Ja. Wenn die Decke 1,70 hoch ist, macht das nichts in dem Fall.
Mit der man seine Karriere in Berlin starten kann. Noch ein anderes Thema. Sag mal, sprechen wir jetzt hier noch über den Beirat Junge Digitale Wirtschaft?
Ja, erzähl doch mal was. Also das war ja so ein bisschen der Hintergrund für die Einleitung, die satirisch zu verstehen war, um das nochmal zu sagen.
Ich habe das so gelesen, dass wir uns keine Sorgen machen müssen, weil es geht eigentlich nur um Blogger, die dürfen halt jetzt nicht mehr so kritisch sein, aber wir als Podcaster haben nichts zu befürchten.
Das kommt eben drauf an, ob man uns als Journalisten einordnet und somit zu disziplinieren hat oder nicht.
Wir müssen uns mal ein bisschen erkundigen, wie das ist, wenn wir eine Satire-Show machen.
Ja, nur Satire ist es ja auch nicht. Aber erklär doch mal den Hintergrund für die, die nicht auf Twitter waren die letzten 48 Stunden.
Also wir haben am Montagmittag telefoniert, was wir so aufnehmen für diese Folge, hatten so ein paar Themen. Und dann auf einmal kommt das Handelsblatt mit einer Story, dass Monsieur Altemeier gemeinsam mit einem Beirat Junge Digitale Wirtschaft ein Paper veröffentlicht hat, in dem...
Sein Ministerium hat das veröffentlicht, ne? Er weiß ja nichts davon, hat er gesagt.
Genau, gutes Leadership. Ja, in dem so ein bisschen erklärt wird, was in Deutschland gemacht werden sollte, damit die IPOs auch richtig durch die Decke gehen. Und das Interessante ist, und das musst du mir jetzt nochmal erklären, vielleicht auch ein bisschen historisch, was das mit der Pressefreiheit zu tun hat.
Also es geht um den Beirat Junge Digitale Wirtschaft, der 29 Persönlichkeiten aus der weiteren Startup-Szene sozusagen in diesem Gremium vereint. Den gibt es seit, ich glaube, 2013 unter Wirtschaftsminister Rösler, FDP.
Ja, gab es mal so ein Klassentreffen in Tel Aviv, da hat man sich mal ein paar Startups angeguckt.
Genau, wie das genau entstanden ist, weiß ich nicht, aber genau, und es gibt den Beirat Junge Digitale Wirtschaft. Und die haben ein sogenanntes Positionspapier veröffentlicht auf der Seite des Bundeswirtschaftsministeriums. Und dieser laut Selbsteinschätzung oder Einschätzung des Ministeriums berät dieser Beirat eben das Ministerium und den Ministern in wichtigen Fragen der Startup-Szene. Und dort hat man sich insofern eingelassen, dass man denkt, dass die deutsche Presse die IPOs in Deutschland so argwöhnisch betrachtet und dass sich die Politik deswegen für eine, Zitat, Disziplinierung des Journalismus einsetzen müsste. Was ja einigermaßen furchtbar klingt. Dass man unter anderem auch über kleinere, weniger wichtige IPOs, weniger relevante IPOs berichten müsse. Ich weiß nicht, wie das dann aussehen soll, ob das die Super-LU dann machen muss oder die Leipziger Volkszeitung oder wo die Grenze ist, wer berichten muss und wer nicht. Und dass, wenn dann sich eben eher wohlwollend zu äußern ist und weniger kritisch. Außerdem, dass in Foren irgendwie die Klarnamenpflicht eingeführt werden muss und Leute irgendwie verantwortlich gemacht werden für kritische Kommentare. Das ist eben, also allein wegen des Wordings, also Artikel 5 Absatz 1 Grundgesetz stellt ein, dass die Presse selber entscheiden darf, worüber sie berichtet und nicht und auch wie sie darüber berichtet. Deswegen ist das eben verfassungsfeindlich und absolut übergriffig, sowas zu formulieren. Natürlich sind jetzt alle zurückgerudert, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf und keiner will es gewesen sein und alle sind nur auf der Maus ausgerutscht. Aber auch damit kann man sich, glaube ich, nicht, also sowas darf einem meiner Meinung nach nicht durchrutschen, selbst wenn man da nicht super aktiv dran beteiligt war.
Naja, ein Bauernopfer wurde ja geopfert.
Das sagst du. Genau, also es ist dann nach vielen Stunden, insgesamt über einem Tag oder ziemlich genau einem Tag, ist dann Christoph Gerlinger von der German Startup Group, oder inzwischen heißen die SGT, German Startup Equity oder irgendwie so, zurückgetreten und hat die Verantwortung dafür übernommen. Ursprünglich hatten das Papier drei Personen unterzeichnet.
Ja, Moment, er ist zurückgetreten aus diesem Verband. Also er
hat seinen Rücktritt angeboten und Altmaier hat ihn inzwischen angenommen.
Gut, so. Also ja, aber ist jetzt nicht so, also jobmäßig hat es für ihn keine Konsequenzen.
Nee, du bist ja CEO dabei dieser German Startups Group, die es übrigens geschafft hat, in den letzten 5 Jahren 38% des Werts zu vernichten, was ja auch nicht ganz einfach ist, wenn man in Startups im E-Commerce investiert.
Okay.
Die sind publicly listed, wie auch immer. Also man kann jetzt ja mal versuchen, so aus beiden Seiten zu betrachten. Also ich hatte auch schon durchaus, also in meiner Funktion als Geschäftsführer eines Startups, auch durchaus unangenehme Perioden mit der Presse, war sogar der Überzeugung, dass auch in Teilen handwerklich falsch war. Bin aber absolut versöhnt mit im Nachhinein, um das auch zu sagen. Ich fand teilweise die Berichterstattung zum Beispiel bei Gorillas nicht bei allen journalistisch einwandfrei. Aber worauf ich im Traum nicht gekommen wäre, wäre da jetzt irgendwie regulatorisch einzugreifen oder irgendwelchen Zwang oder Disziplinierung vorzuschlagen, denn muss man halt irgendwie daran wachsen und das besser machen. Und also die nehmen als Beispiel auch den IPO von Delivery Hero. Ne? Da sind damals Vapiano und Delivery Hero gleichzeitig an die Börse gegangen. Und der Eindruck ist entstanden, dass Vapiano viel greifbarer war und relativ positiv gecovert wurde. Und Delivery Hero eben immer wieder dieses, die verdienen kein Geld und so weiter. Und also ich bin auch total dabei, dass nicht alle Journalisten da einen guten Job machen. Und ja, gerade bei... Wir haben das bei Zalando gehabt, wir haben es bei jedem Modell wieder und es zeigt sich immer, dass die Firmen eigentlich wertvoller werden und überleben und auch irgendwann Geld verdienen. Und
naja, nicht
jetzt
alle.
Jetzt beim Quick Commerce hast du wieder die gleiche Geschichte, dass Leute das von Anfang an totreden, was auch insofern kompliziert ist, dass die Prospektbeilagen des Lebensmitteleinzelhandel ja ein signifikanter Teil der Werbeerlöse der Tageszeitung und Sonntagszeitung, ja, je nach Gebiet, sind. Aber auch das, dann muss man halt versuchen, also bessere Lobbyarbeit zu machen und mit Journalisten zu reden, die aufzuklären. Von einem Gründer erwarte ich, dass er im Zweifel selber Newsangebote gründet, so wie Andreessen Horowitz das zum Beispiel macht. Aber die Antwort kann ja nicht sein, aus irgendeinem Anspruchsdenken zu sagen, wir haben hier Gehör bei einem Ministerium und wir lassen jetzt mal die Presse regulieren, weil die zu genau draufschaut oder auch Themen schlecht covert. Wie gesagt, ich will gar nicht in Abrede stellen, dass sich da nicht jeder mit Ruhm bekleckert. In der Regel sogar nicht, würde ich sagen. Aber das kann ich die Antwort darauf sagen. Dass man die Worte wie Disziplinierung, das, also bei so einer Phrase, da muss einem doch eigentlich sofort irgendwie, da muss man auch Gänsehaut haben oder in seinen eigenen Mund erbrechen beim Schreiben, wenn das bei dem Wording, dass einem das nicht auffällt. Ich habe dann mal tatsächlich gegoogelt, ob das so furchtbar ist, wie es klingt. Ich habe ein altes Dokument gefunden, wo Goebbels tatsächlich gesagt hat, dass sagen, der Weg durch den Krieg, oder Sekunde, bevor ich hier was Falsches sage. Genau, man stellt sich einmal vor, dass in diesen kritischen Situationen, ich könnte es jetzt in ist ja auch dem Anlass nicht angemessen, noch die sogenannte Pressefreiheit der liberalen Demokratie vorhanden gewesen wäre, Deutschland würde wahrscheinlich heute ein chaotisches Trümmerfeld sein. Wir aber hatten es, und das war in weiser Voraussicht geschehen, den deutschen Journalismus so diszipliniert, dass wir in den entscheidenden Augenblicken nicht einmal zu befehlen brauchten. Und das muss jetzt vielleicht nicht jeder dieses Zitat kennen natürlich, aber das in der Demokratie die Phrase Disziplinierung des Journalismus ein absolutes No-Go ist, das muss jeder, der irgendwie ein bisschen Verantwortung trägt, beim Schreiben verstehen. Und deswegen finde ich, kannst du dich auch nicht damit ausreden, dass du das, dass das ist überhaupt nicht missverständlich. In den Entschuldigungen kommen jetzt irgendwie.
Genau, also lass mal kurz erklären. Ja. Also was jetzt passiert ist, 24 Stunden später oder 12 Stunden später, hat eigentlich jeder auf LinkedIn und auf Twitter eine Entschuldigung geschrieben.
Also teilweise hat man sich, also es gibt verschiedene Reaktionen, die grundsätzlich in die gleiche Richtung gehen. Ne? Also
und keiner will es gewesen sein.
Ja, aber es gibt, einige Leute sagen, es war ein Fehler, andere versuchen eher eben das als Missverständnis, unglücklich, Arbeitsversionen und so weiter darzustellen. Wir saßen gestern beide zufällig in Hamburg in einem Hotel nachts und haben darüber geredet. Und sagen, von den Namen sagen, kennen die Hörer viele, ich kenne viele davon, du. Und da waren einige Namen dabei, wo ich sage, ich kann mir das nicht vorstellen. Weil die Leute sind nicht so dumm, so instinktlos. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie nicht drauf geguckt haben, und aber das ist dann auch eben verantwortungslos in dem Fall. Aber ich würde vielen Leuten in der Liste wirklich Besseres unterstellen. Ich konnte wirklich nicht fassen, wie das passieren kann.
Für mich sind die alle von der Liste von Unternehmerinnen und Investorinnen runtergerutscht in Influencer. Es ist einfach nur Influencer. Die haben sich gefreut, dass sie mit der Politik spielen können. Die haben gezeigt, dass sie mit die schlechteste Lobbyarbeit machen, die sie so machen können. Und es hat mit Führung, mit Leadership überhaupt nichts zu tun. Vor allem nicht so, wie sie die Krisenkommunikation gemacht haben. Also die Tatsache, dass man in dem Dokument sehen kann, wer das Dokument geschrieben hat. Also man kann sich ja das PDF runterladen, man kann die Metadaten rein angucken und dann sieht man genau, das Dokument wurde im Mai ausgedruckt als PDF und im Juli jetzt veröffentlicht. Also das sind ja zwei Monate. Die Ausrede, dass es agil ist, also es wurde ja auch gesagt, es ist eine agile Methode und wir haben uns irgendwie falsch abgesprochen. Eine agile Arbeitsweise ist auch was anderes, so. Also wie kann man so ein PDF ausdrucken oder speichern, ohne es zu lesen? Bedeutet das, dass diese ganzen Führungskräfte einfach Sachen unterschreiben, Sachen machen, ohne es zu lesen? Auf wen kann man sich denn da verlassen?
Ich glaube tatsächlich, also wie gesagt, den Beirat gibt es seit 2013 und einige haben ja auch gesagt, sie waren bei den letzten Sitzungen nicht mehr dabei, aus terminlichen Gründen, was weiß ich. Und ich kann mir gut vorstellen, dass auch nicht alle immer Bock haben, da alle Meetings mit voller Aufmerksamkeit daran teilzunehmen. Und auch dadurch entstehen dann Fehler.
Und aber wenn du,
dafür ist es vielleicht zu wichtig eben. Und es entsteht halt auch der Eindruck, dass damals der Wirtschaftsminister sich einfach mit so einem schicken Beirat aus Startup Guys and Girls
schmücken
wollte.
Influencer.
Ich will schon unterstellen, dass es bestimmt einige Leute gab, die das auch aus hehren Motiven gemacht haben. Und dann aber jetzt sozusagen trotzdem, wie soll man sagen, also sagen entweder in ihrer Verantwortung nicht gerecht geworden sind. Die Frage ist, vielleicht ist auch ohne ihr Wissen passiert. Aber dann muss man sich auch hinstellen und sagen, der war's. Und ich hab's nicht, also ich wusste davon nichts. Aber das sagt ja keinen.
Ja, aber das ist ja Leadership. Wenn deine Mitarbeiterinnen irgendwas falsch machen, du bist der Chef, musst du es auf deine Kappe nehmen. Und wenn dein Name da drauf steht und du dich damit verkündest, also du stehst ja voll in der Verantwortung.
Ja, also ich würde das ganze Gremium, ehrlich gesagt, absetzen. Ja, und es scheint auch niemandem wichtig genug gewesen zu sein. Also wenn die Großteil der Leute sagen, wir wussten es nicht, das ist uns durchgerutscht. Und auch diese Erklärung, das ist eine, also ich will nur sagen, dann scheint es ja nicht so wichtig gewesen zu sein und niemand scheint das, und natürlich haben Gründe auch immer wichtigere Sachen zu tun, aber dann muss man sich eben dafür dann nicht hergeben oder muss weniger machen, dann muss man halt nur ein, zwei wirklich wichtige Sachen machen und sich denen dann voll widmen und nicht aus irgendeinem Anspruchsdenken solche Papiere aufsetzen, damit irgendwie ein paar IPOs smoother verlaufen. Und sagen, mit unterschrieben haben es drei, muss man fairerweise auch sagen, da ist eben die Frage, ob
ja, vor allem in dem Dokument ganz unten steht noch 2020. Das ist auch noch. Also,
Achso, und diese Arbeitsversion, ne? Das ist ja auch, also, das macht das in keinem Stück besser, wenn das eine Arbeitsversion wäre, in der das drin steht. Also,
ja, vor allem nicht, wenn es agil wäre. Wenn es agil wäre, hättest du ja sofort gemerkt, oh, das ist vielleicht eine dumme Idee.
Ja, das, ich verstehe gar nicht, warum man das als Ausrede
versucht. Na gut, das hast du mit uns Aufklebern auch direkt versucht zu klären. Das scheint so ein Berliner Ding zu sein. Wenn irgendwas nicht funktioniert, dann sind die Agilen schuld.
Ja, aber es geht ja um dieses, es wäre eine Arbeitsversion, die da, und man würde die, dann hat der Alex von Frankenberg ja auf LinkedIn geschrieben, man würde die aktuelle nach, also um den Eindruck zu erwecken, es gäbe schon eine neuere, man würde die aktuelle nachreichen.
Ja, mach's doch.
Einiges darauf wetten, dass diese aktuelle, genau, dass diese aktuelle Version gerade noch geschrieben werden muss und irgendwie weich gewaschen werden muss. Weil wer lädt denn? Also plus, also die wurde bewusst hochgeladen, sondern die in Anführungsstrichen Arbeitsversion. Und danach hat sie derjenige, der jetzt zurückgetreten ist, laut Angaben im Handelsblatt aktiv an das Handelsblatt sozusagen gepusht oder durchgestochen und gesagt, guck mal, hier sind unsere Forderungen. Also entweder sind die alle irgendwie nicht zurechnungsfähig oder sie haben hinterher gelogen. Also die Ausreden, die dahinter kommen, find ich nicht schlüssig, dass du jetzt sagst, es war eine Arbeitsversion und missverständlich, was weiß ich. Es ist nicht missverständlich, es ist vollkommen egal, ob es eine Arbeitsversion ist oder eine endgültige Version. Es ist irgendwie ein beschämendes Pamphlet in der Demokratie, sowas zu veröffentlichen.
So, letzte Frage.
Und bloß in einer Kultur, wo das eigentliche Problem ist, nicht, dass Startups zu oder dass IPOs, also wie gesagt, natürlich werden teilweise die zu kritisch oder einfach unfähig beobachtet.
Aber es macht sie doch nur besser.
Wir haben genauso das Problem, dass viel zu viel Scheiße hochgejubelt wird, dass sowas wie Wirecard viel zu lange unkritisch gesehen wurde. Ja? Also unser Hauptproblem, wenn ich jetzt die beiden Probleme abwäge, dann würde ich sagen, dass wegen der Presse, also bei einem IPO steigen zuerst immer erstmal institutionelle Investoren ein. Ne? Und ob dann die Retail-Anleger nachkaufen, ist eine andere Frage. Und die lesen das vielleicht in der Zeitung. Aber es gibt ja auch immer andere Meinungen. Den Firmen geht es ja auch so nicht schlecht. Aber wenn ich die beiden Probleme ablesen muss, hätte ich lieber noch mehr Scrutiny und noch mehr journalistische Arbeit und noch kritisches Draufschauen gerade, als irgendwie noch wohlfälligere Staatsberichterstattung mit Zwangsjubeln zu deutschen Startups und irgendwelchen Hinterhof-Specs und Mini-IPOs und was da alles vorgeschlagen wird, was man machen soll. Und insgesamt, der Rest des Papiers dreht sich ja um so eine generelle Regulierung des IPO-Verfahrens, wo teilweise ein paar Thesen dabei sind, die man vielleicht sogar unterschreiben würde, aber auch andere, wo man einfach sagt, wir wollen das einfach weniger regulieren, weniger Insiderhandel deklarieren, weniger irgendwie Reporting-Pflichten. Also, wenn das unser größtes Problem ist gerade in der Startup-Szene.
Wir sollen einfach gute Produkte bauen. Punkt.
Ja, oder vielleicht brauchen wir, keine Ahnung, Mitarbeiter oder was weiß ich, aber ich fühle mich da wieder mal nicht repräsentiert, dass das unsere größten Probleme in der Startup Szene sind und finde es traurig, dass das von so einem relativ breiten Gremium unterschrieben wird. Die Frage ist, ob sich ein Politiker nochmal traut, jetzt mit irgendwie einer Bande von Startup-Leuten zusammenzuarbeiten, sich zu beraten, nachdem. Also der nächste muss jetzt mit den Freaks packe ich mich nicht nochmal zusammen. Und ich weiß eh nicht, warum man 29 Leute in so einem Gremium braucht, das habe ich auch nicht verstanden, aber vielleicht gab es so viele Sitze in dem Chat von Rösler oder so, keine Ahnung. Ich als Politiker würde jetzt Abstand davon nehmen, wenn die dir hintenrum sowas reindrücken auf deiner Ministeriumsseite.
Ja, und wie machst du überhaupt die Quality Control irgendwie? Wenn du früher auf deine Webseiten irgendwie Content gesetzt hast, gibt's da irgendwie, wie ist so ein Prozess? Wird der nicht nochmal Korrektur gelesen?
Der muss das jetzt nicht inhaltlich prüfen. Also wie soll das auch inhaltlich? Aber irgendein Referendar oder keine Ahnung, irgendein Bereichsleiter sollte sich das vielleicht schon auch mal schnell drüber gehen. Und wie gesagt, also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand diese Phrase überliest.
Ja, scheint ja keiner gelesen zu haben. Also so, das ist ja die Ausrede.
Da steht Verpflichtung der Presse zur Berichterstattung auch über kleinere IPOs. So Verpflichtung zur Berichterstattung ist hallo? Und dann Disziplinierung der Presse zu sachlicher, richtiger und vollständiger Information, bewährt durch Pflicht zu unverzüglichen Gegendarstellung, Offenlegung von Klarnamen. Und also wir haben ja auch schon Prozesse hier. Northern Data, unser High-Performance-Computing-Wunder, hat ja diesen Twitter-Nutzer, der pseudonym, anonym da versucht hat, Dinge aufzudecken oder zumindest Anschuldigungen gemacht hat gegen die Firma. Da haben sie ja Twitter verklagt, um die Identität des Nutzers rauszubekekommen, zum Beispiel. Also A, es ist nicht so, dass du ja keine rechtlichen Mittel hättest, das zumindest zu versuchen. Ja. Und jetzt deswegen, um ein paar IPOs zu schützen, Klarnamenpflicht, also da haben wir ganz andere Probleme, warum wir eventuell, also da können wir auch mal noch drüber reden, ob Klarnamenpflicht so schlau ist, aber der letzte Grund, warum das wichtig ist, ist, um irgendwelche IPOs nicht zu gefährden. Dafür brauchen wir ganz sicher keine Klarnamenpflicht. Ich glaube, dass das eigentliche Problem ist, dass halt jeder Bock hat, in so einem Beirat erstmal dabei zu sein für die PR, sowohl das Ministerium als auch die Mitglieder, verständlicherweise. Aber dann relativ schnell der Bock auf die Arbeit, also gerade wenn man vielleicht auch sieht, dass gar nicht so viel passiert und überschätzt hat die eigene Wirkungsmacht, dann fängt man wahrscheinlich an, Sitzungen zu schwänzen und dann die da am öftesten da sind, können dann irgendeinen Quatsch verzapfen.
Gut, aber wenn dein Name draufsteht, solltest du trotzdem irgendwie Zeit haben, um wie viele Seiten, 6 Seiten lesen zu können. Also, ich meine, am Ende, das ist das, was du machst. Du liest sehr viel, du siehst sehr viel, du gibst deinen Namen daher und das sollte schon irgendwie, da sollte schon jeder in der Lage zu sein. Für mir zeigt es hauptsächlich, dass die scheinbar alle noch nicht weit genug sind. Also, dass wir bessere Gründerinnen und Gründer brauchen, die irgendwie stärker hinter dem Produkt, hinter dem Markt, hinter irgendwas stehen und sich darauf nicht konzentrieren.
Ja, also ich möchte pro forma auch einmal zugutehalten, dass Leute zumindest versuchen, sich ehrenamtlich zu engagieren. Du siehst ja, dass man keinen Dank dafür erntet, sondern vor allen Dingen Kritik. Ich weiß eben auch nicht, vielleicht ist auch wirklich ohne das komplette Wissen von Leuten passiert, sondern dann haben die jetzt, und viele haben sich sehr irgendwie so Miriam Wohlfahrt, auch der Sophie Kramer, die selber anscheinend sich als Autor sozusagen nennen lässt, aber dann als eine der ersten auch zurückgerudert ist. Viele distanzieren sich auch sehr klar davon. Ne? Und ich will auch eigentlich, also den allermeisten darin möchte ich nicht unterstellen, dass sie jemals solches Gedankengut in sich getragen haben. Und trotzdem konnte es eben passieren. Und weiß nicht, ich finde, dass eine Person da den Hut nimmt, das riecht so ein bisschen nach Fall Guy oder wie hast du es, Bauernopfer? Weil der Einzige ist, der nicht von einem anderen gefeuert werden kann oder wo es deutlich schwerer ist. Naja, schade eigentlich. Glaube ich wieder nicht gut für die Lobby der tatsächlichen Startup-Szene.
Auch nicht so gut für die CDU.
Ja, achso, apropos Presse und CDU, es hat sich jetzt jemand die Mühe, leider auch pseudonym, anonym, die Mühe gemacht, den Lebenslauf von Armin Laschet mal aufzuarbeiten, weil wir das jetzt nicht sozusagen wieder in der Sendung hier austragen wollen, verlinken wir das einfach mal. Und wer Lust hat, kann sich das anhören und alle anderen haben wir nicht belastet mit der Wahrheit über den Werdegang von Armin Laschet.
So, okay, weil ja hier jeder irgendwie Geld verdienen möchte mit irgendwelchen ETFs, kam eine Frage auf, dass ETFs, wenn sie jung sind, also ich gehe davon aus, frisch gegründete ETFs, ob man da rein investieren könnte oder ob die eine Historie brauchen. Magst du mir das beantworten? Würdest du einen ETF gehen, der ganz neu ist?
Das war eine Frage aus der Discord-Community, die man unter doppelgänger.io/Discord findet. Kann man sehr niedrigschwellig anonym einsteigen oder auch nicht, oder auch unter seinem echten Namen. Genau, da ging es um den Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF. Das ist letztlich sowas ähnliches wie MSCI World, also ein sehr breit global streuender ETF, der, wenn ich es richtig verstanden habe, gefiltert ist nach ESG-konform. Für ESG ist eben irgendwie nachhaltige, also ökonomische Umwelt und Governance Nachhaltigkeit. Und die positiven Sachen ist, Vanguard ist diese Stiftung, die relativ niedrige Verwaltungsgebühren haben. Das zahlt 24 Basispunkte Managementgebühren, also 0,24%. Das ist vergleichsweise günstig bei Vanguard meistens. Der basiert auf dem FTSE Global All Cap. Das ist ein eben breit gestreuter Index, wo die 7600 wichtigsten Aktien drin sind. Damit ist er breit gestreut. Das ist das, was in der Regel am längsten outperformt. Oder so ein gutes, also risk-adjusted, die beste Kombination aus Risiko und Rendite langfristig bietet. Und dann ist es eben nach ESG gefiltert. Das ist jetzt natürlich ein bisschen schwerer vorauszusagen, ob das eben positiv oder negativ ist. Prinzipiell ist jede Abweichung von der maximalen Streuung dann risikoadjustiert schlechter. Aber ich glaube, es gibt gute Gründe zu glauben, dass ESG-konforme Firmen tendenziell outperformen in Zukunft. Von daher ist das Konzept, erscheint mir sinnvoll. Also es ist letztlich ein ESG-konformer, breitstreuender Index mit niedrigen Managementgebühren, was zumindest als vielleicht um ein Drittel oder seines Gesamtvermögens daran anzulegen schlau ist, wenn man es dann vielleicht noch mit einem, ja, mit anderen ETFs kombiniert. Weil es sehr ESG-lastig ist, würde ich es nicht als einziger. Es sei denn, man sagt, man möchte genau das. Ne? Wenn man sagt, man möchte breit streuen, aber man möchte auf keinen Fall irgendwie Waffenproduzenten und Philip Morris kaufen. Achso, Philip Morris hat übrigens eine, hast du es gelesen? Philip Morris ist ein Tabakkonzern, der Marlboro ist die bekannteste Marke. Und die haben jetzt eine Firma gekauft, die Atemtherapie, also Respiratory Therapy, wie sagt man das? Atemwegstherapie anbietet. Also sozusagen das Aftermath, was ihr hochprofitables Geschäftsmodell angerichtet hat und was die hauptsächlich die Gesellschaft trägt, sozusagen, was sie als Renditeempfang haben, zahlt die Gesellschaft dann in Form von Gesundheitssystemkosten. Und jetzt beteiligen sie sich an einem Heilunternehmen für Atemwegserkrankungen.
Ist das Vertikalisierung oder Horizontalisierung?
Das ist der Alex Braun vom Zurück zur Zukunft Podcast hat gesagt, das ist so ein perfektes Cradle to Cradle oder Cradle to Coffin. Also das ist Customer-like Lifecycle Marketing, kann man es vielleicht nennen oder so. Genau, wie kamen wir drauf? Achso, genau, wenn man möchte breit streuen und aber unbedingt ESG konform investieren, dann kann man natürlich auch vielleicht das zu seinem Haupt-ETF machen. So, und die Frage ist jetzt, den gibt es noch nicht so lange. Sekunde, den gibt es irgendwie seit maximal 3 Monaten oder so, glaube ich. Sekunde. Genau, und in den 3 Monaten hat er 6% gemacht. Das müsste ungefähr mit dem Gesamtmarkt korrelieren. Und also das Gute, prinzipiell sagt die historische Performance nie was über die zukünftige Performance aus. Das ist so ein goldener Satz, der immer richtig ist, weil einfach insbesondere Sachen, die besonders gut gelaufen sind, können auch besonders schnell wieder fallen. Beim MSCI World sagt man natürlich, dass der im Schnitt immer so zwischen 8% und 11% gemacht hat und deswegen besonders sicher ist, historisch. Deswegen fragt man sich jetzt, der ist gerade neu aufgelegt, spricht irgendwas dagegen. Und dazu muss man sich dann eben die Mühe machen, die Anlagehypothese zu verstehen. Und die ist halt, wir streuen sehr breit und filtern nach ESG. Und das heißt eigentlich, dass es zumindest das Potenzial hat, sozusagen ähnlich wie der MSCI World zu laufen. Und dazu hast du halt einen Risikofaktor, der Chance oder Risiko sein kann, dass ESG over- oder underperformt. Wenn ESG outperformt, wirst du eine bessere Rendite haben. Wenn es underperformt, eine etwas schlechtere, aber wahrscheinlich hast du eine gute langfristige Renditeerwartung. Also es lässt sich nicht so richtig beantworten, ob es jetzt schlecht oder gut ist. Ich würde annehmen, dass der zugrunde liegende Index, der FTSE Global All Cap, dass es den schon länger gibt, aber auch der ist eben nicht indikativ für die Performance, weil A, die historische Performance nicht indikativ ist für die Zukunft und B, weil eben nach ESG noch zusätzlich gefiltert ist. Man könnte sich jetzt die Mühe machen und das selber einmal anlegen, sozusagen, oder selber mal nachbrechen, aber so wichtig ist dann auch nicht. Aber ich würde mich nicht davon abschrecken lassen, dass ein Index noch nicht lange genug am Markt ist. Am Ende kaufst du ja entweder eben einen ganz breiten Index und das aus der Überzeugung, dass das mathematisch-statistisch das Schlauste ist, oder du willst bewusst auf, weiß ich nicht, Cybersecurity oder Green Tech oder Cloud Computing oder irgendwelche Teilbranchen, Gaming, was weiß ich, setzen. Und dann gehst du ja eine Wette ein und dann hilft dir auch nicht zu sehen, wie das in der Vergangenheit gelaufen ist, sozusagen. In der Vergangenheit wäre wahrscheinlich Ölaktien auch gut gelaufen und das heißt aber nicht, dass jetzt in der Zukunft genauso laufen wird. Von daher finde ich den Fakt nicht so wichtig. Besser kann ich es nicht beantworten. Aber ich würde das nicht abschrecken, weil die Strategie, die dahinter steckt, ist prinzipiell die gleiche wie ein MSCI World, der nach, oder sehr ähnlich wie ein MSCI World, der nach Öko gefiltert ist. Von daher, wenn man das versteht und daran glaubt und das eigentlich ist, was man tun will, dann sollte man sich an dem Mangel an Track Record in dem Fall nicht stören. Und wie gesagt, Vanguard ist einer der 2 größten, zusammen mit iShares von BlackRock Emittenten. Die 3 großen sind iShares, das ist die Marke von BlackRock, Vanguard, das ist diese Stiftung, glaube ich, oder Genossenschaft, ich glaube Stiftung. Und dann kommt, glaube ich, State Street mit den Spider SPDR.
Ja, und aber so ein paar ETFs sind auch irgendwie so um 2008 oder so, haben mitgelitten, oder? Also
Also 2008 war Great Financial Crisis, da leiden alle mit. Also damals hatten Banken auch noch einen sehr hohen Anteil an den, also heute sind die großen Tech-Konzerne so groß, dass die hauptsächlich den Markt bestimmen. Damals waren Banken tendenziell noch wichtiger oder auch wichtig. Und dadurch hat es natürlich jeden Index also bei so einer generalisierten Krise, also einem großen Crash, gibt es fast keinen ETF, den das nicht betreffen wird. Also
Delta-Crash.
wenn du bewusst was hast, was eben Absicherung ist, wo du dagegen wettest oder auf Volatilität wettest oder auf die Abweichung. Sku gibt es so einen, der die Abweichung zwischen Bullen und Bären misst. Die können sich dann irgendwie idiosynkratisch verhalten, aber ansonsten dann sicher sind ETFs in der Krise dann auch nicht, sondern die werden dann sicher, wenn du sie eben trotzdem 20 Jahre hältst und dann funktioniert es halt langfristig wieder. Aber in der Krise verlieren die auch.
Logisch. Das Wort wollte ich unbedingt mal jetzt heute reinbringen. Wie bullish bist du auf den Bullish-Spec?
Also.
Nochmal zur Erklärung. Bullish ist wie Coinbase, aber eher für Firmen. Wer Interesse hat, kann auf bullish.com gehen und kann sich für Informationen...
Privatanleger und Firmen, ne? Für beides.
Achso, okay. Aber also wenn man Interesse hat, kann man auf bullish.com gehen und kann schon mal denen eine E-Mail schreiben. Das ist so die einzige Funktion, die in Deutschland funktioniert.
Genau. Laut Aussage des Chairman wird der Launch ungefähr mit dem sozusagen dem Auftritt an den Public Markets gleichzeitig passieren.
Oh, Moment, also, das bedeutet,
dass man erst kaufen, damit die Firma online gehen kann.
So, okay, so, das ist so ein bisschen wie wenn du ein Angel Investment machst, oder? Du machst ein Angel Investment mit dem Livegang der Firma. Obwohl, manchmal machst du das Angel Investment ja schon bevor irgendwas da ist.
Ja, manchmal gibt es so eine Art Prototyp, soll es schon geben.
Das heißt, jetzt kann man als Retail-Investor dort einsteigen an dem Tag, an dem es losgeht.
Ja, oder davor, genau. Du kannst jetzt den Spec kaufen. Okay. Es gibt ein...
Wäre mir zu riskant.
Ja, das kommt immer auf dein persönliches Risiko.
Also für mein Risiko, also es muss jetzt noch nicht mal was mit Bitcoin zu tun haben, aber generell würde ich erstmal so... Also ich bin ja so ein Produktfreund, ich würde gerne das Produkt erstmal ausprobieren.
Ah, da gibt's aber Screenshots. Also du kannst dir schon Screenshots anschauen, wenn ich das mehr überzeugen würde. Wenn okay. du siehst, so wie das Frontend kann man sich schon illustrativ anschauen. Es gibt ein 10K-Filing bei der SEC, was so ja quasi das Spec-Deck ist auch. Oder das, sagen wir das Prospekt. Und da siehst du so ein paar Screenshots, wie das aussehen kann. Der Mehrwert, also nach meinem Verständnis, ist es sozusagen, einerseits nutzen sie rund 6 Milliarden an Kryptoassets, die sie damals, die Block One, sagen die Firma von dem Chairman, damals bei einem ICO eingesammelt hat.
Von dem Blumer.
Genau, Brandon Blumer.
Der ist angeblich einer der reichsten Krypto-Leute.
Naja, weil ja, der hat ja so 4 Milliarden damals eingenommen mit dem ICO.
Und jünger als wir.
Ja.
Nicht schlecht.
Das ICO fand die SEC nicht 100% einwandfrei und mussten auch ein paar Anleger entschädigen dafür, aber das ist jetzt, soweit ich es verstanden habe, erstmal beigelegt. Und jetzt bringt man halt dieses Geld teilweise in Krypto, teilweise in Cash ein und diese Firma Block One hat vorher die EOS Blockchain oder den EOS Coin oder Token oder was auch immer es ist, über diesen ICO verkauft. Und so eins der Features ist, dass alle Transaktionen in der EOS-Blockchain, wofür es ansonsten begrenzte Nutzen gibt anscheinend, also der EOS ist noch nicht so richtig durch die Decke gegangen. Und sondern die Transaktionen innerhalb der Bullish-Plattform werden aber auf diese EOS-Blockchain geschrieben, um dann vielleicht Nutzen oder also vielleicht den Wert dieser EOS-Coins endlich auch mal zu steigern oder einen Nutzen dafür zu finden. Ja, ansonsten also die werben gleichzeitig damit, dass es besonders privacy-konform ist, aber auch besonders compliant. Da habe ich einen Logik-Denkfehler irgendwie, weil in meinem Kopf würde es mal heißen, entweder bist du besonders entweder schützt du die Identität des Nutzers besonders gut oder du bist besonders gut compliant mit Regulierung, also Know Your Customer oder so. Wie man das beides verbinden kann, das muss man dann auch noch abwarten, bis man das sieht, wie das geht. Also wie die einerseits hohes Maß an Privacy, aber auch hohes Maß an Compliance gewährleistet werden kann. Ansonsten verstehe ich noch nicht so 100%, warum die Trader jetzt von Binance oder von Kraken oder von Coinbase Pro dorthin wechseln sollte.
Weil das die Institutionellen sind. Wow. Nochmal. Ja. Weil das die ich krieg das Wort nicht hin.
Ja, mach das. Institutionellen meinst du. Genau. Also mit diesen 6 Milliarden wollen sie halt viel Liquidität garantieren, was für den Marktplatz prinzipiell wichtig ist. Und damit wiederum für die Anleger irgendwelche passiven Returns erringen. Das habe ich auch nicht 100% verstanden. Was ganz spannend ist, die berechnen dann die Multiples anhand, also in diesem, ich beziehe mich auf das 10K-Deck, Bullish has a high multiple peer group. Also sie vergleichen mit Backed, Coinbase, Tradeweb, CBOE, die Börsen, also CMA, eToro, XP Inc., Futu, also diesen anderen Neo-Tradern und Online-Brokern, vergleichen sie die Multiples auf der Basis des 2023er EBITs.
Okay.
Da wäre ich jetzt interessiert, wer bei Bullish die EBITs der größten irgendwie Online-Broker und Kryptobörsen im Jahr 2023 korrekt voraussagen kann. Weil eine große Herausforderung des Kryptomarkets ist ja die hohe Volatilität, sowohl im Handelsvolumen als auch den Kursen. Aber ist da ein Sternchen dran? Nee. Das Umsatzwachstum können Sie auch für 2022, 2023 predikten? Oder
aber das ist doch normal, oder?
Estimaten?
Dass Sie so estimaten in den Spec-Reports.
Ja, aber dass du die Wachstumsraten und EBIT-Multiples, sind das Multiples? Enterprise Value, ja, EBIT-Multiples, da von Firmen in dem Markt voraussagen kannst, das. Naja.
Was ich noch so recht spannend fand, war, dass sie jetzt, also die machen das ja über einen Spec und der Spec wird gemacht von diesem Thomas Farley. Der war der COO und Präsident vom New York Stock Exchange.
Also hat er so, ja, ich sag, ja. Das ist was ich besser nicht sage, glaube ich.
Und wenn man dann so auf YouTube guckt, dann findet man von CNBC Television so ein Video vom März 2021, wo er so ein bisschen über Specs redet und dann sagt er so, dass er eigentlich kritisch Specs gegenüber ist, dass er sagt so, and the market somehow is valuing 2024-25 revenue that may or may not materialize. My concern is that people will buy into the enthusiasm that ultimately get hurt if the stock comes way off.
Ja, aber da meinte er alle anderen Specs, nicht seinen eigenen.
Okay, gut.
Das was anderes. Na gut, muss jeder selbst.
Aber jetzt, also wenn wir uns jetzt nach den neuen Podcast-Regeln sagen wir, geht durch die Decke.
Wir sind bullish, sagen wir.
Bullish auf bullish. So, bist du auch bullish, dass Apple Fitnessgeräte bald anbieten wird?
Da bist Apple bist du Experte. Da kannst
ich glaube auf keinen Fall. Also Stefan hat uns gefragt, ob Apple bald Fitnessgeräte wie Peloton anbieten würde und ob die nicht Peloton kaufen sollten. Ich glaube nein. Ich glaube, die konzentrieren sich aufs Telefon, auf den Computer, aufs iPad, auf die Uhr, auf die Brille und aufs Auto. Und wieso sollen die sich den ganzen Hassle geben und das mit den Fahrrädern noch machen?
Also ich meine, das Fahrrad ist eine gute Möglichkeit, Software und Hardware zu kombinieren, sicherlich. Und so ein Content-Network und Social-Network da drauf zu bauen.
Ja, aber wollen Sie ein Social-Network?
Nee, ich glaube, ein Social-Network wollen Sie nicht. Aber ist ein geiles Content-Produkt. Ne? Und so Peloton dreht sich viel mehr um Content und Musik auf.
Ja, aber dann soll es Netflix kaufen. Also soll Netflix schön immer die ganzen Folgen da reinballern.
Netflix ist ja viel zu teuer. Also nicht, dass Apple nicht das Geld hätte, aber Netflix ist...
Nein, Netflix soll Peloton kaufen. Oder Disney.
Ich bin auch nicht so 100%. Ich will nicht sagen, dass es überhaupt nicht sinnvoll erscheint, aber so richtig überzeugt bin ich auch nicht. Vor allen Dingen, weil du generierst wenig Daten beim Sport, glaube ich. Also auf dem Heimtrainer, also außer wann du was trainiert hast, so ein bisschen Health Data. Und das findet Apple eigentlich interessant, glaube ich. Aber das ist nicht eine Welt, wo sie ihren Nutzer besser abschneiden müssen von anderen Werbetreibenden und so. Von daher, glaube ich, ist es nicht ganz oben. Also ich bin mir 100% sicher, dass sie das diskutiert haben, zum Beispiel. Und ich bin auch total bei dir, dass sie sich dann dagegen entschieden haben. Also dass das ein Thema ist, mit dem sie sich beschäftigen und das immer wieder aufkommt, das glaube ich total. Es wäre auch falsch, wenn sie es nicht im Auge hätten. Aber das ist sozusagen in der Priorität ihrer Probleme. Und wenn du überlegst, auch wie in Anführungsstrichen wenige Kunden Peloton insgesamt noch hat, dann ist es viel spannender, eben eine Brille, die prinzipiell jeden iPhone-Nutzer sozusagen als Ziel-Audience hat. Oder ein Auto, was auch einen viel größeren Markt angreift. Ich weiß nicht, wie sehr Apple sich fokussieren muss da oder ob man auch eventuell die Ressourcen hätte, viele Sachen gleichzeitig zu machen. Aber wenn es eine Frage der Priorisierung ist, dann ist Brille und Auto deutlich wichtiger als Sportgeräte, würde ich behaupten.
Was denkst du, wie viele Peloton Bikes gibt es aktuell bei eBay Kleinanzeigen in Deutschland zu kaufen?
42.
Nicht schlecht, 47. Also, du hast doch die Tage geguckt. Sehr gut. Ich bin also Fünfer, hätten wir eine Fünfer-Schnellwette mitmachen können.
Apropos Netflix. Netflix geht jetzt in Podcast gehen. Hat bei Apple die Head of Content Podcast abgeworben. Und geht ins Podcast gehen.
Nicht schlecht. Haben sie sich bei uns schon gemeldet? Haben wir schon eine E-Mail?
Ich glaube, das Produkt ist noch nicht live, oder? Weil die Frage ist, wen sie sein, weil ob sie ihre Serien, ihre Inhalte verlängern in Podcast? Also, wie würdest du, wenn du Netflix bist, jetzt in Podcast, also, jetzt wieder das gleiche Spiel wie Apple und Amazon zu machen und hinterher zu gehen und sagen, wir kaufen jetzt wieder noch mehr Stars weg und treiben die Preise hoch? Das ist,
Stell dir vor, du könntest die Geschichten auf beide Arten erzählen oder weitererzählen. Also, was ja schon passiert ist, dass Podcast-Studios oder Podcast-Creator auf einmal ihren Podcast in einen Film machen können.
Die Filmrechte verkaufen.
Genau. So, und also stell dir vor, wenn du das halt parallel machst. Und es gibt ja ein großes Zusammenspiel zu Podcasts und YouTube. Werden wir ja auch ab und zu gefragt, ob wir nicht das hier auch auf YouTube machen wollen. Das könnte interessant sein. So, a Talkshow. Und Podcast-Format, ich hätte ja, wäre davon ausgegangen, dass beispielsweise hier Sanft und Sorgfältig schon längst auch als Video bei Spotify live ist und dass sie das Spotify wesentlich mehr in Video pusht.
Ich glaube auf jeden Fall, dass Netflix irgendwo ein Wachstumsdach hat und schwer ist noch, also wen kannst du noch, oder wer kennt Netflix noch nicht als Marke oder ist sich denn des Angebotes nicht bewusst? Und würde theoretisch noch kaufen. Ich glaube, das ist, hängt, also in, ja. in Emerging Markets hängt es ein bisschen davon ab, ob sie es sich leisten können. Da wachsen bestimmt Leute in die Klassen noch ein.
Na, oder du denkst anders. Du denkst ja, du willst den Mobile-User. Die schauen sich an, sehen, okay, wir haben die Leute auf dem iPad, wir haben die Leute auf dem Smart-TV, aber die Nutzung auf dem Telefon ist uns zu gering und da verlieren wir viel gegen YouTube und gegen die Podcast-Player und wir wollen, dass die Leute uns die App runterladen.
Das könnte es tatsächlich, das ist ein guter Ansatz. Und ich glaube, sie verlieren auch, also ich bin jetzt wieder nur meine eigene Stichprobe, aber bei mir frisst Podcast Netflix-Zeit weg, tendenziell.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Und apropos Streaming.
Du warst super Übergang mit diesem Apropos, hast du das gelernt?
Nee, ich versuche jetzt, solange wir noch dürfen, maximal kreativ zu sein. Genau, jetzt kommen nämlich von Netflix auf Streaming und damit auf Disney. Die haben, weißt du, was Black Widow ist? Wer Black Widow ist?
Nee.
Anastasia Romanoff. Es ist eine Figur aus dem Marvel-Universum, wo jetzt mit, wie heißt sie? Scarlett Johansson.
Die kenne ich.
Also habt ihr in Hamburg keine Filmplakate? In Berlin hängen so Hochhaus große Plakate für den Launch.
Ich komme ja aus meinem Podcast-Loch nicht raus.
Das ist der erfolgreichste Kino-Launch seit Covid. Mit
Erfolgreicher als Fast and the Furious?
Ja, hat F9 übertroffen.
Echt?
Und zwar hat es in US-Filmtheatern 80 Millionen eingespielt, international 78 Millionen. Und das ist das Spannende, bei Disney Plus Premier. Das ist ein Paket, wo man für 30 US-Dollar diesen Film exklusiv leihen kann. Ein Tag nach Kinostart. Hat 60 Millionen in der ersten Woche eingespielt. Das heißt, es haben 2 Millionen Menschen oder Haushalte gesagt, wir streamen das über Disney und sind bereit, 30 Dollar oder in Deutschland ist es, glaube ich, 22,99 Euro dafür zu bezahlen, um das exklusiv aber zu Hause zu sehen und das Popcorn selber zu machen. Und das wäre sozusagen im Vergleich zu den US-Einnahmen, es ist fast die Hälfte. Und man muss sagen, von den Kinoeinnahmen, da, ich glaube, der Revenue Share bei Kinos ist so rund 50-50 oder nicht weiter weg als 60-40. Also von den Kinoumsätzen bekommt der, also Vertrieb und Studio nur die Hälfte, das andere Hälfte geht ans Kino. 10 Euro Karte kaufst, 5 Euro beim Kino, 5 Euro beim Verleih. Verstanden? Ja. Das heißt, man muss von diesen 158 Millionen eigentlich noch die Hälfte abziehen, dann bist du nämlich wieder bei bis 79 und dann ist es schon fast die gleiche Liga, was sie über Streaming einnehmen. Und dann musst du dich auch fragen, willst du überhaupt noch, also wenn die Alternative ist, dass Leute zu Hause für $30 das kaufen, warum willst du das noch für 7, weiß nicht, was ein Kinoticket in den USA kostet, aber ich denke so $15 vielleicht? Weiß nicht.
Ja, wahrscheinlich.
Warum nimmst du 57 im Kino, wenn du es zu Hause für 30 verkaufen kannst? Und sagen, ohne, das ist ja unendlich skalierbar, ohne Vertriebskosten. Also hast 100% Deckungsbeitrag von jedem zusätzlichen Stream. Und gut, im Kino hast du auch 100% oder hast eine Kapazitätsbegrenzung und du teilst eben mit dem Kinobetreiber. Das heißt, eigentlich müssten die doch das nur noch so machen. Einziger Nachteil ist, im Kino kannst du an eine Familie 4 Karten verkaufen zu Hause und deswegen sind die $30 dann vielleicht auch nicht so viel, weil wenn du es zu viert schaust, dann sind das wieder nur noch 57 pro Person, dann hast du es halb so günstig wie im Kino. Wenn du es als Familie oder als Freundeskreis oder so zusammenschaust, dann ist das Ausleihen, also wenn der $30 kostet, klingt ja relativ hoch, aber wenn du es mit mehr als 2 Personen schaust, dann ist es eigentlich günstiger als Kino sogar. Plus du sparst beim Geld irgendwie. Je nachdem, wie schön dein Zuhause ist, hast du eine bessere oder schlechtere Atmosphäre. Und es gibt, jetzt kommen wir, wir kriegen wieder böse Mails von Kinofans, dass Kino viel, viel mehr ist. Das ist mir natürlich bewusst, dass es einigen Leuten um das Erlebnis geht und das auch was ganz Schönes sein kann, das eben im Kino zu erleben. Aber ob die breite Masse das in Zukunft noch so machen wird und vor allem, ob das das profitablere Modell ist für die Verleiher, da bin ich mir nicht so sicher. Das haben auch die deutschen Kinobetreiber verstanden und Kinopolis, Cineplex, Filmpalast und Astor zeigen den Film aus Protest nicht. Das ist mutig, wenn du den erfolgreichsten Film des dritten Quartals wahrscheinlich die listest. Bin ich gespannt.
Wird sich da sowieso keiner trauen, ins Kino zu gehen?
Bin ich mir nicht so sicher. Also der Schaden ist im Moment nicht, also das muss man auch sagen, ne? Also die 80 Millionen musst du eigentlich durch 4.200 Filmtheater in den USA teilen. Das ist pro Kino dann $20.000 Umsatz. Also 1.300 verkaufte Tickets. Das ist für eine Woche dann eben gar nicht mehr so viel pro Kino, was sie da wirklich mit dem besten Film des Jahres bisher gemacht haben. Aber ich sehe noch nicht, wie Kinos, sagen wir mal, bis auf irgendwelche echt coolen Spezialangebote oder echt Kinos, die eine geile Bar haben, wo du gut essen kannst nebenbei oder wo die Experience eben dann doch so viel besser ist und das Erlebnis. Aber ansonsten für das Durchschnittsbillo-Kino bin ich relativ skeptisch. Und also wenn du die Incentives anschaust, glaube ich, dass zumindest so ein integriertes Angebot wie Disney, was halt, oder auch vielleicht Paramount, die dann Studio und Vertrieb, also Distribution, Streaming integriert haben, dass es für die eigentlich langfristig nicht so viel Sinn macht, den Film noch zu verleihen. Oder dass es eher ein Marketing-Stunt ist, dass ein paar Leute das auch im Kino anschauen dürfen.
Benjamin hat uns gefragt, was wir zu der globalen minimalen Unternehmenssteuer von 15% halten. Also es wurde jetzt, G20 hat sich geeinigt, ab 2023 soll die kommen und er fragt, was das wohl für einen Einfluss auf die Weltwirtschaft hat. Also gibt es dann einen Steuerwettbewerb oder ist das das Ende des Steuerwettbewerbs? Zahlen die Multinationals jetzt wirklich dann Steuern oder gibt es immer noch Tricks, das zu umgehen?
Ja, es ist meiner Meinung nach schwer vorauszusagen. Also ich glaube, das muss man sich wirklich einfach anschauen, was dann die effektiven Steuersätze sein werden, bei denen, die bisher am stärksten vermieden haben. Also ich gehe davon aus, dass eine Verbesserung der Lage ist. Ob wir dann wirklich bei 15 landen, bin ich mir noch nicht so sicher. Es gibt bestimmt sehr, sehr schlaue Leute, die sich gerade damit beschäftigen, wie man da trotzdem Steuern spart. An der Stelle würde ich aber gerne mal einen Artikel aus der Welt erwähnen, den wir verlinken, der wirklich so grottenschlecht ist. Also es ist ein Kommentar oder Meinung oder wie heißt das? Sekunde, ich muss mal raufklicken. Ja, Kommentar.
Wenn der schlecht ist, müssen wir ihn nicht verlinken.
Eine globale Mindeststeuer gefährdet nicht nur die Freiheit der Firmen. Das hat Stefan Beutelsbacher, US-Korrespondent der Welt, geschrieben. Und der schlimmste Absatz ist: Was wäre nun, wenn Unternehmen auf einem globalen Maßstab übertragen, kein Rückzugsort mehr bleibt? Also A, Unternehmen brauchen keinen Rückzugsort, sondern das ist ein schlechtes Positiv-Framing von Steuerflucht. Schon mal. Dann, wenn eine weltweite Mindeststeuer ihnen die Möglichkeit raubt, an günstige Standorte zu ziehen. Echte Entrepreneure könnten abgeschreckt werden. Ich glaube, für echte Entrepreneure ist Steuer ein externer Effekt und die können.
Ja, vor allem echte Entrepreneure würden mal anfangen, wenn die Großkonzerne nicht den ganzen Vorteil hätten von Steuern. Ja, also auch, es wäre doch eigentlich das beste Medium, um kleine Unternehmen zu fördern, indem die Großen einfach das Gleiche zahlen.
Die geplante Steuerhöhe von 15% ist zwar verhältnismäßig niedrig, aber es geht hier um ein Symbol. Nämlich der Freiheit der Unternehmer. Der Druck auf Hochsteuerstandorte wie Deutschland, ein besseres Umfeld für Startups zu schaffen, sinkt. Was für ein Bullshit. Als wenn unsere Unternehmenssteuer irgendein Startup bisher davon abgehalten hat, also außer die Liechtenstein-Testimonial Frank Thelen zugehört haben und daraufhin nach Liechtenstein gegangen sind, wegen der schönen mittelalterlichen Burgen. Aber ansonsten, ich kenne nicht jemanden, den ich als echten Entrepreneur bezeichnen würde oder ein Startup, was wirklich ein Problem mit der Unternehmenssteuerlast in Deutschland ist. Mit Abstand, also nicht mal als Kommentar oder Meinung deklariert, finde ich das auch nur ansatzweise nachvollziehbar.
Wurde das in dem IPO-Papier hier erwähnt? Und dann kann es nicht wichtig sein.
Aber wirklich ein so grottenschlechter Artikel. Also wie man gegen eine globale Mindeststeuer für Unternehmen von 15% sein kann. Also vielleicht gibt es ja sogar, also ich glaube, mit 15 Minuten Zeit komme ich auf bessere Argumente, ohne dafür zu sein. Aber so, ja, wir lassen es. Ich reg mich sonst auf. Haben wir noch für die Dienstagfolge noch Themen?
Ne, wir sind durch, du.
Perfekt, großartige Länge.
Ich würde sagen, wir machen jetzt ein Bierchen auf und freuen uns auf einen schönen Mittwoch.
Genau, und dann sehen wir uns, hören uns am Freitag wieder für die Samstag-Episode. Ich gucke mal kurz auf meinen Spickzettel, ob ich irgendwas vergessen habe. Achso, apropos Steuern. Olaf Scholz hat ja sozusagen, also die SPD hat es ja wirklich nicht einfach und er auch nicht, aber das Sinnvollste, was er noch machen kann, war eine Steuer-CD kaufen. Und zwar hat er in Dubai vor 4 Wochen eine Steuer-CD eingekauft, wo die Daten von, also wo theoretisch es möglich sein könnte, dass man jetzt Leute, die in Dubai, also deutsche Staatsbürger, die versucht haben, über Dubai Steuern zu sparen oder dem Fiskus zu entkommen, die da drauf sein könnten.
Und Moment, da bedeutet, ist das der Grund, warum die Influencer
ist das der Grund, warum die Influencer alle wieder nach Deutschland kommen? Ich sehe lauter Influencer mit gepackten Koffern auf YouTube, die alle wieder nach Deutschland zurückkommen.
Echt?
Komisch, ne? Das muss Achso, und dann gab es noch, was ich auch spannend fand, es gibt von CB Insights, gab es eine gute Unicorn-Studie, und also um positiv abzuschließen, im Q2 sind 136 Unicorns in Europa entstanden. Im ganzen Jahr 2020 waren es insgesamt nur 128. Also wir haben in Q2 so viele neue Unicorns wie im ganzen Jahr 2020. Also das sind private Firmen mit einer Bewertung von über 1 Milliarde US-Dollar. Das heißt, das sind 2 Unicorns pro Werktag, die gerade gekürt werden. Das ist schon eine brutale Zahl.
Und wie war das so 2000?
Ich glaube, da gab es tatsächlich gar nicht so viele Unicorns 2000. Da gab es eher so neuer Markt-IPOs im 3-4 Stück die jede Woche.
Du meinst so IPOs, die
da war die Berichterstattung noch
dem Produktlaunch
progressionstreu. Bitte was?
So Sachen, die live gegangen sind mit dem IPO.
ja, die hatten auf jeden Fall auch teilweise noch keine Umsätze. Aber eine Webseite hatten die, also ja, wie auch immer.
Naja, auf der anderen Seite, Amazon hat damals ja auch jeder gesagt, dass die bust gehen. Und es ist, ja, einige.
Aber,
ja. Und, also aber, es gibt ja welche, die es überlebt haben.
Genau, also Amazon hat es überlebt, sondern denen hat es nicht geschadet anscheinend. Und Journalisten können halt auch falsch liegen, so. Sondern die müssen nicht richtig liegen. Also die müssen gut recherchieren und sozusagen gewissenhaft arbeiten. Aber sie können sich irren, ne? Und die können auch sich wenn man ein bisschen doofer Journalist ist, kann man auch fünfmal sagen, die Startups funktionieren alle nicht, auch wenn irgendwie alles funktioniert hat mit Zalando, Flaschenpost und was weiß ich. Aber trotzdem darf man sich irren. Und deswegen ist man irgendwie nicht schlechter Patriot oder Feind der Startup-Szene oder was, wie auch immer. Achso, und die andere spannende Zahl war Tiger Global, dieser sozusagen High-Frequency-Investor, hat im Q2, schätz mal, wie viel Deals pro Woche gemacht?
2.
1,3 pro Tag.
Wie machen die das? Also, es ist doch, wie heißt das? Spray and Pray?
Ja, das hast du gesagt. Genau. Im Q1 waren es noch nur 4, in Anführungsstrichen nur 4 pro Woche. Inzwischen sind es mehr als ein Deal pro Tag.
Wahnsinn. Das heißt, die sind einfach die klare Nummer 1 jetzt, die überall, also alles machen, was irgendwie Growth Investments sind.
Ja, genau.
Krass.
Aber es werden ja immer mehr, die so arbeiten inzwischen. So. Der Podcast kommt etwas später heute raus. Ich muss noch mit den Tonbändern ins BMWi und das vom Reichspresserat genehmigen lassen.
Wie machst du das? Du hast das auf Kassette aufgenommen, ne? Das wird jetzt nochmal durchgelaufen und dann werden genau, mit der Schere Sachen rausgeschnitten.
Fahre ich in die Invalidenstraße zum, also das Gebäude heißt bezeichnenderweise Invalidenbau, wo das BMWi sitzt. Da gibt es einen Eingang Podcast, ein Printerzeugnisse, Blogger und Foren. Und dann gehe ich in den Amtsstuhl für Podcast und spiele es einmal vor.
Okay, dann also falls
irgendwas... Geschaut, ob das also vielleicht können wir auch ein Gesinnungstest... Das muss man auch noch sagen. Ne? In der gleichen Woche oder eine Woche später, als hier Hans-Georg Maaßen mit diesem Bullshit von Gesinnungstest für Tagesschau-Journalisten rauskommt, auch die Instinktlosigkeit, das kurz darauf so rauszubringen. Also wo eigentlich schon jemand wirklich in ein riesen Fettnäpfchen reingetreten ist. Ja, wie auch immer. So. Ich hoffe, das Thema hat sich bis Samstag.
Ich distanziere mich von diesem Podcast. Ich habe damit nichts zu tun. Ich war nicht anwesend. Ich wünsche euch allen einen schönen
Tag. Bis Freitag. Tschüss.